Mein Name ist Jörg Dittmann und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute am letzten Sonntag des Kirchenjahres. Ich möchte Sie bitten, aufzustehen. Ja, ist schön, dass wir so fröhlich hier ankommen bei dem tollen Wetter. Ich möchte jetzt gemeinsam mit Ihnen vor unserem Gott reden und diesen Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Erhebe deine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt deine Hilfe? Deine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht fahren lässt das Werk seiner Hände. Er lässt deinen Fuß nicht wanken. Er, der dich behütet, schläft nicht. Nein, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr gibt dir Schatten. Er steht dir zur Seite. Lass uns ihn dann beten, indem wir gemeinsam sprechen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Sie dürfen sich setzen. Und ich möchte zunächst mit uns beten, bevor wir ein Lied singen. Ja, Herr, wir danken dir, dass wir jetzt vor dich getreten sind, dass du hier mitten unter uns bist. Das hast du verheißen. Wir bitten dich auch darum. Wir bitten dich um deinen Geist, dass der unsere Herzen anrührt heute Morgen, dass wir ergriffen werden von deinem Wort, von deiner Gegenwart. Herr, du bist mitten unter uns. Du schläfst nicht. Ja, du schlummerst nicht. Du bist hier. Du gibst uns Schatten, Herr. Du hilfst uns. Dafür danke ich dir. Geh du mit uns jetzt durch diesen Gottesdienst, segne uns und behüte uns jetzt. Danke dafür, dass wir überhaupt hier sein dürfen. Amen. Ja, wir wollen ein Lied singen. Ein Lied, Vater, ich komme jetzt zu dir, allen bekannt. Und die Strophen beginnen jetzt. Der letzte Sonntag des Kirchenjahres, Totensonntag. An ihm war und ist es üblich, dass man die Friedhöfe besucht und der Verstorbenen gedenkt. Das ist quasi das protestantische Gegenstück von Allerseelen, dem katholischen Feiertag. Dieser Begriff des Totensonntags ist aber in den letzten Jahrzehnten ersetzt worden, gewandelt worden, indem man sagt Ewigkeitssonntag. Und dies finde ich eigentlich sehr gut. Totensonntag, Ewigkeitssonntag. Es ist allerdings gut, an die Toten zu denken und stille zu werden. Persönlich einmal einzuhalten. Und so wollen wir an dieser Stelle als Gemeinde an Annemarie Hacke denken, die am 29.09. diesen Jahres 87-jährig von uns gegangen ist. Eine Frau, die am längsten von allen Mitgliedern zu unserer Gemeinde gehörte und schon vor dem Weltkrieg gehörte sie dazu. Sie sang sehr gerne, las sehr gerne in der Bibel, betete sehr gerne und das alles gehörte ganz selbstverständlich zu ihrem Alltag. Und sie kam auch bis kurz vor ihrem Tod, kam sie hier in unsere Gemeinde. Sie kam immer zu spät. Das kann ich gut sagen, weil ich Begrüßungsdienst oft mache. Und sie ging immer sehr schnell. Das hatte seine Gründe. Wahrscheinlich haben sie deswegen vielleicht viele nicht vor Augen. Aber eins ist sicher. Sie darf nun schauen, was sie geglaubt hat. Und das ist wunderbar. Es ist sicherlich nicht gut, beim Tod stehen zu bleiben. Ewigkeitssonntag. Ewigkeitssonntag, der Begriff, der hilft da wirklich weiterzuschauen, den Blick weiter nach vorne zu richten, in die Zukunft. Wir, die wir leben, sollten eine Antwort auf die Frage bekommen, wohin wir gehen. So wird vielleicht mancher von Ihnen an Freunde denken, an Bekannte, Verwandte, die vielleicht gestorben sind. Und manch einer denkt an die eigene Begrenztheit, an die Endlichkeit des Lebens, weil er vielleicht durch Krankheitserlebnisse schwierige Zeiten erlebt hat oder erlebt. Wohin gehen wir? Wohin gehst du? Wohin gehe ich? Wir wollen jetzt einen Augenblick stille werden, vor Gott reden und ihm unsere Gedanken und Sorgen bringen. Wir werden stille. Ist es nicht schön? Ich denke, die meisten von uns haben jetzt gebetet. Sie haben ihren Blick auf Jesus gerichtet. Und das ist genau der Blick, der richtig ist. Ewigkeitssonntag, das weist uns auf Jesus hin, bei dem wir Hoffnung und Frieden in Ewigkeit finden können. Derjenige, der mir, der dir beantwortet, wohin ich gehe in meiner Zukunft, und das ist Jesus Christus, der ist auch sicherlich in der Lage, mir heute, im Hier und Jetzt, Hoffnung und Frieden zu geben. Ganz sicher. Insofern, kann man sagen, ist der heutige Totensonntag ein Tag der Hoffnung. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 55 und folgende, die wunderbaren Sätze, die wir alle schon oft gehört haben. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Lieber Gottesdienstbesucher, in welcher glücklichen oder trostlosen Lage Sie sich jetzt befinden, wenden Sie sich vertrauensvoll an Gott. Sie werden es erleben. Gott ist ein Gott, der Sie niemals verlässt. Gott ist ein Gott, der Sie niemals verlässt. Und das wollen wir aufnehmen in dem Lied, was wir jetzt singen. Wir singen drei Strophen und ich bitte Norbert Vogel, nach der ersten Strophe nach vorne zu kommen.
Ja, ich stehe hier mit zitternden Knien auf der einen Seite und voller Dankbarkeit auf der anderen Seite. Gott hatte in dieser Woche ein Wunder an mir getan und davon möchte ich der Gemeinde gerne berichten. Vor 3 Wochen war ich bei einem Gesundheitscheck-up und es stellte sich auf einmal raus, dass in meinem Bauch ein richtig großer Tumor liegt.
5 Zentimeter groß. Und die Ärzte sagten alle, bei dieser Größe muss man wirklich mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das bösartig ist. Und am Freitag habe ich dann erfahren, es war schwierig, dann eine Untersuchung zu machen, dass das Ding nicht bösartig, sondern gutartig ist. Und ihr könnt euch vorstellen, wie dankbar und wie begeistert ich war und bin, und möchte aber noch 3 Gedanken mitteilen, die mich in den letzten Wochen sehr bewegt haben. Der eine Gedanke war, und das war das, was ich mir in den letzten Monaten wieder ganz neu gewünscht hatte, einfach diese Abhängigkeit von Gott zu erfahren. Ich kann das bezeugen, die letzten Jahre sind bei mir relativ glatt gelaufen und da bin ich auch dankbar für. Aber trotzdem ist das dann so eine Zeit, wo man vielleicht so diese ganz existenzielle und notwendige Abhängigkeit von Gott gar nicht so erfährt. Und die habe ich in den letzten 3 Wochen mehr als genug erfahren. Und ich habe auch erfahren, ich weiß nicht, ob Sie diese Gedanken auch kennen, wie ist das eigentlich mit dem Glauben, wenn man in einer ganz existenziellen Situation ist? Und das, was Jörg Dittmann gerade sagte, das habe ich erfahren, als Jesus Petrus mal fragte, wollt ihr nicht auch weggehen? Und Petrus antwortete, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Und das war genau meine Situation, dass ich einfach nur gesagt habe, nein Gott, du wirst was Gutes daraus machen. Allerdings, und das ist der zweite Gedanke, habe ich mich auch in aller Schwachheit so erlebt. Und dass ich gesehen habe, Mensch, der Glaube ist nicht irgendetwas, was so unser Besitz ist oder so, sondern er musste mir immer wieder auch neu geschenkt werden. Und insofern war mir ein Vers ganz besonders wichtig, der ist mir schon auf der Ältestenfreizeit in Langeoog zugesagt worden und dann aber auch nochmal bei uns im Hauskreis. Und zwar ist das Jesaja 41, Vers 13, denn ich bin der Herr, dein Gott, ich nehme dich an deiner rechten Hand und sage, hab keine Angst, ich helfe dir. Ja, Gott nimmt uns an unsere Hand, er erwartet noch nicht einmal, dass wir seine Hand nehmen, sondern Gott nimmt unsere Hand und wir brauchen gar nichts tun. Und ich finde das toll, auch in all meinem Kleinglauben, der in den letzten 3 Wochen auch da war, ja, dass Gott einfach Wunder tut und dass es nicht darauf ankommt, auf die Größe unseres Glaubens. Und ein dritter Gedanke, Sie und ihr wissen von den, die meisten zumindest, von unserer ältesten Klausur, von der Gemeindeleitungsklausur, wo ich und wir Bußer getan haben dafür, dass uns das häufig egal ist, in welchem Umfeld wir leben und dass Dortmund eine unerrettete Stadt ist. Und ich habe hinterher dann nur gesagt, ja, was soll ich denn jetzt tun? Und Arne Völkel hat mir zugesagt, du wirst genügend Gelegenheiten zum Zeugnis bekommen. Und das habe ich in den letzten 3 Wochen auch erfahren. Ich konnte an so vielen Stellen von meinem Glauben weitersagen, wie ich das noch nie erlebt habe. Und Gott hat das einfach auch geschenkt. Und insofern kann ich einfach nur sagen, es war eine sicherlich für mich ganz, ganz schwierige Zeit für mich und meine Familie mit vielen schlaflosen Nächten. Aber ich habe Gottes Güte in ganz besonderer Weise erlebt und dafür bin ich unendlich dankbar und möchte mich an der Stelle auch nochmal dafür bedanken für alle, die mitgezittert und mitgebetet haben. Ich habe Gemeinde noch mal ganz neu erfahren, nämlich als Familie. Und auch das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ganz herzlichen Dank und Lob und Ehre unserem Herrn.
Ich denke, wir nehmen das auf und werden stille und wir haben eine kleine Gebetsgemeinschaft. Herr Jesus, es ist wunderbar zu sehen, wie du wirkst, wie du hörst auf Gebet. Viele haben gebetet. Es ist wunderbar, das Zeugnis zu hören. Es ist wunderbar zu hören, dass du da bist, dass du wirklich einen an die Hand nimmst. Herr, unser Glaube ist häufig so schwach, aber wir können uns auf dich verlassen. Ich denke, wir singen jetzt auch nochmal die letzte Strophe des vorhin gesungenen Liedes mit dem Refrain. Ja, ich möchte jetzt ein paar Bekanntmachungen weitergeben und die Bekanntmachungen sind ein Ausdruck der Vielfältigkeit unserer Gemeinde. Ich finde das total klasse, was hier alles passiert. Ich möchte ganz besonders auch darauf hinweisen, dass unsere Jugendgruppe, kann man sagen, Living Room, die sind auf einer Freizeit im Kalletal und die sind mit sage und schreibe 28 Leuten dort. Der Bastian Kästner hat uns eine E-Mail geschrieben und er bittet darum, dass wir für sie beten und dass wir auch für eine gute Rückfahrt heute Nachmittag beten. Nehmt es also mit auf. Dann möchte ich nochmal extra darauf hinweisen, dass am 1. Dezember hier es einen neuen Treffpunkt gibt in der Gemeinde im Café Q unten, jeweils mittwochs. Zwischen 15 und 18 Uhr ist das Café Q geöffnet. Jeder ist willkommen. Es geht darum, miteinander Kontakt zu haben, gemütliche Atmosphäre zu haben, bei einer Tasse Kaffee oder Tee oder was auch immer. Es ist die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Eine herzliche Einladung jeden Mittwoch zwischen 15 und 18 Uhr. Dann am 27.11., nächsten Samstag, von 10 Uhr bis 12 Uhr wird die Gemeinde ganz herzlich eingeladen. Und zwar geht es darum, die Gemeindeumfrage einmal zu beleuchten und dort Informationen dazu weiterzugeben. Und der Leitungskreis möchte der Gemeinde erläutern und erzählen, was auf der Klausur für sie wichtig geworden ist. Ein bisschen was haben wir ja schon mitbekommen. Es wurde ja ein Brief im Gottesdienst verteilt. Darüber soll gesprochen werden. Ganz herzliche Einladung, sicherlich ganz bedeutungsvoll für unsere Gemeinde, zwischen 10 und 12 Uhr am 27.11. nächsten Samstag hier. Heute, nach dem Gottesdienst, treffen sich die Jugendlichen mit Arne zu einer letzten Einheit des Alpha-Kurses. Da soll ich nochmal dran erinnern. Das Thema ist, was geht, Wirkungen des Heiligen Geistes in unserem Leben. Ja, und als letztes möchte ich eine Einladung für heute Nachmittag aussprechen. Christen treffen Christen, CTC, ein Herbstspaziergang am heutigen Nachmittag im Rombergpark. Mit einer Einkehr im Café Orchidee. Start 15 Uhr am Torhaus. Herzliche Einladung dazu. Wer Näheres noch zu wissen will, Stefan von Dewitz kann da was zu sagen. Ja, das waren die Abkündigung, ich weise ansonsten auf die Termine, die auf dem Predigtmanuskript hinten auf der Rückseite stehen. Da ist das auch nochmal, denke ich, fast alles erläutert. Wir wollen jetzt ein Musikstück hören und die Kollekte dabei sammeln. Thank you. Ich lese uns jetzt den Predigttext aus Johannes 5, Vers 17 bis 24. Johannes 5, Vers 17 bis 24. Jesus aber sagte zu ihnen: Mein Vater ist ständig am Werk, und deshalb bin ich es auch. Daraufhin waren sie noch fester entschlossen, ihn zu töten. Denn Jesus setzte nicht nur die Sabbatvorschriften außer Kraft, er behauptete sogar, dass Gott sein Vater sei und stellte sich so mit Gott auf eine Stufe. Jesus erwiderte auf ihre Vorwürfe: Amen, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, er kann nur tun, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, genau das tut auch der Sohn. Der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selber tut. Er wird ihm noch größere Taten zeigen, sodass ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und ihnen das Leben gibt, so gibt auch der Sohn das Leben, wem er will. Auch seine ganze richterliche Macht hat der Vater dem Sohn übergeben. Er selbst spricht über niemand das Urteil, denn alle sollen den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Amen, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Bis dahin.
Ihr wart vermutlich überrascht, zwei Verse zu finden, nämlich den Vers 17 und 18, der auf dem Predigtmanuskript nicht steht. Aber zum Verstehen dieser Geschichte und dessen, worum es in diesem Gottesdienst geht, in der Predigt, ist das bedeutsam. Wie der Vater, so der Sohn. Das Johannesevangelium hat einen besonderen Aufbau. Johannes beschreibt nämlich viele Wunder Jesu. Und diese Wunder, diesen einschneidenden Ergebnissen oder diesem einschneidenden Tun Jesu, folgt bei Johannes dann immer eine entscheidende Rede, die ausführt und erläutert, was denn da überhaupt geschehen ist. Und eins von diesen besonderen Wundern Jesu, an das sich eben eine ausführliche Rede anschließt, mit einem solchen Text haben wir es hier zu tun. Jesus wird wegen seiner Heilung an einem Sabbat zur Rede gestellt. So beginnt das Kapitel 5. Es ist ein großes jüdisches Fest und Jesus geht in die Säulenhalle am Teich Bethesda und da findet er einen Menschen liegen, der seit 38 Jahren lahm ist. Und er heilt diesen Mann und das geschieht eben an einem Sabbat und da sagen die Leute zu ihm: Wie kannst du denn das tun? Heute ist Sabbat, da darfst du nicht heilen. Und da antwortet ihnen Jesus: Mein Vater ist ständig am Werk und deshalb bin ich es auch. Mein Vater ist ständig am Werk und deshalb bin ich es auch. Also Sonntag ausruhen gibt es für mich nicht. Wenn Gott wirkt, sagt Jesus, dann muss auch ich wirken. Denn er und der Vater sind, wir beide, Jesus und der Vater, sind unmittelbar miteinander verbunden. Sie sind eins, das sagt der Vers 18, denn Jesus setzte nicht nur die Sabbatvorschriften außer Kraft, er behauptete sogar, dass Gott sein Vater sei und stellte sich so mit Gott auf eine Stufe. Also er hat nicht nur die Sabbatvorschrift außer Kraft gesetzt, weil er sagt, heute ist zwar Sabbat, aber ich kann doch nicht damit aufhören, Gutes zu wirken für die Menschen, nur weil eben Sabbat ist. Sondern Jesus sagt auch, ich tue das, was ich den Vater tun sehe und nur das tue ich, weil ich mit ihm eins bin. Und so waren die Menschen sehr böse auf ihn, weil sie sagten, und Jesus ganz recht darin verstanden hatten, dass er sagte, ich und der Vater sind unmittelbar eins. Der Vater ist mein Vater und ich bin sein Sohn. Jesus, der Gottessohn. Bei Johannes, im Johannesevangelium, ist diese Aussage, Jesus der Gottessohn, nicht nur eine dogmatische Wahrheit. Diese dogmatische Wahrheit kennen wahrscheinlich die allermeisten von uns. Auf jeden Fall ist sie den Christen vertraut. Ah, Jesus ist Gottes Sohn. Gut. Aber das wäre nicht gut und nicht ausreichend, wenn wir es nur als einen Gedanken in unserem Kopf hätten. Worum es vielmehr geht, ist es, dass Jesus dies sagt von sich als eine sein Leben bestimmende Offenbarung. Ich bin Gottes Sohn, das hatte Auswirkungen auf sein Leben. Und so versteht es Johannes auch für uns, wer das sagt, Jesus Christus ist Gottes Sohn, der hat nicht nur einen richtigen theologischen Satz formuliert, sondern das hat eine bestimmende Offenbarung für dein Leben. Es ist nicht ausreichend zu fragen, wer war Jesus und was hat er gemacht, sondern es ist entscheidend, dass wir selbst mit unserem Fühlen, mit unserem Wollen und Handeln an diesen einen entscheidenden Punkt kommen. Und dieser entscheidende Punkt für Jesus war, dass er mit dem Vater verbunden ist, dass er mit ihm eins ist. Wenn wir also sagen, Jesus ist Gottes Sohn, dann ist der entscheidende Punkt nicht dieser Satz, sondern dass wir mit diesem Sohn Jesus Christus heute in unserem Leben verbunden sind. So wie der Sohn Jesus Christus mit dem Vater verbunden war. Das war es, worum es Jesus wesentlich ging. Und das war es, was er wirklich wollte und worauf er sich entscheidend und entschieden bezog. Ich tue, was ich den Vater tun sehe. Wie der Vater wirkt, so wirkt auch der Sohn. Also Jesu Identität, der Vater und ich sind eins, diese Identität ergab sich aus der Dichte seiner Beziehung zum Vater. Diese Identität der Beziehung ist also mehr als nur, das ist irgendwie nicht zu verstehen, Jesus gezeugt aus dem Heiligen Geist, naja. Sondern diese Identität war für Jesu absolut real und er wünscht uns und lädt uns dazu ein, dass unsere Beziehung zu ihm dem ähnlich wird, dem vergleichbar wird. Dass wir also eine so dichte Beziehung zu ihm haben, wie er zum Vater. Auch für Jesus, und das mögen wir ja vielleicht einwenden, na, Jesus war ein Besonderer, das war eben der Gottessohn, aber auch für Jesus war der Vater im Himmel. Und Jesus lebte als Mensch getrennt vom Vater auf der Erde. Insofern ist unsere Situation nicht sehr unterschiedlich von der unseres Herrn. Gott ist noch immer im Himmel und wir sind hier auf der Erde. Jesus wurde Mensch, Weihnachten feiern wir bald, das ist die Botschaft. Auch für Jesus war der Vater im Himmel. Als Mensch war er von ihm getrennt. Aber als Sohn suchte er seine Gottesnähe mehr als alles andere auf dieser Welt. Und das macht den Unterschied zwischen Jesus Christus und uns aus. Jesus suchte nichts mehr als die Nähe zu seinem Vater. Das war ihm das entscheidende Kriterium seines Lebens. Und so lädt er auch uns ein, dieser Spur zu folgen. Jesus war erfüllt von der Gegenwart seines Vaters und daraus ergab sich unabweislich seine Aufgabe. Der Vater war ihm gegenwärtig und daraus ergab sich für Jesus eine Aufgabe. Er war nämlich gesandt, von dem weiterzugeben, was der Vater ihm gezeigt hat. Wir haben dafür heute Morgen schon ein Beispiel gesehen. Norbert hat die Gegenwart des Vaters Gottes erfahren. Und daraus erwuchs notwendig, unausweichlich eine Aufgabe, nämlich uns davon Bericht zu geben. Wir könnten auch sagen, wo die Gegenwart Gottes in unserem Leben mächtig wird, wo sie für uns real ist, da drängt es uns, davon weiterzugeben. Jesus war gesandt, er war gedrängt, von dem weiterzugeben, was aus seiner Nähe zum Vater erwuchs. Und lebendiges Leben, geistliches, lebendiges Leben bedeutet für uns entsprechend zu erkennen, was Jesus in deinem Leben und in meinem Leben ins Werk setzt, was er in deinem Leben und in meinem Leben bewegt. Dies zu erkennen, ist sehr bedeutsam. Denn dem können wir nachgehen. Diese Spur sollen wir aufnehmen. Umgekehrt verfehlen wir Jesus, weil wir nicht wissen, was zu tun ist. Und dann bleiben wir passiv und wir verkümmern geistlich oder wir sterben sogar ab. Nicht wahr? Wie häufig sitzen wir da und fragen uns, was soll ich denn tun für den Herrn? Keine Ahnung. Und dann warten wir vielleicht auf irgendeine Eingebung. In der Regel kommt sie nicht. Jesus hat das anders gemacht. Jesus hat sich eben nicht hingesetzt und hat auf Eingebung gewartet, sondern er hat getan, was er den Vater tun sieht. Und so ist es für uns entscheidend zu erkennen, was tut denn Gott in meinem, in deinem Leben? Verlieren wir den Blick darauf? Bezeugen wir dies nicht mehr untereinander? Bleiben wir passiv und wir verkümmern geistlich? Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Vers 19. Das ist ja spannend. Ich tue das, ich kann nur tun, was er den Vater tun sieht. Warum ist das spannend? Mir ist aufgefallen, wenn ich sage und frage, was will ich für Jesus tun, dass ich dann meistens sage, ich will hören, was er mir sagt. Das sagt Jesus aber nicht. Sondern er beschreibt, dass er tun möchte, nur tun kann, was er den Vater tun sieht. Nicht, was er vom Vater hört. Das kann Jesus an anderer Stelle aussagen, aber hier geht es mir, und ich glaube auch dem Bibelwort, offensichtlich um etwas anderes. Jesus hatte als Gesandter Gottes einen Auftrag. Aber wie war das? Wusste Jesus, hatte der sowas wie einen Terminkalender und da stand drin, Junge, du hast jetzt 33 Jahre Zeit und nach 30 Jahren sollst du mal so in die Öffentlichkeit treten. Und dann kommen dreimal 365 Tage und für jeden Tag sage ich dir genau, was dran ist. Nicht, das wünschen wir uns ja manchmal für unser Leben, so eine Art Christsein nach Programm, dass wir immer genau wissen, heute habe ich das oder jenes zu tun. Hatte Jesus so einen Timer, so ein Plankalender. Ich vermute, ein elektronisches Teil war es sicher nicht und ein anderes auch nicht. Sondern wie Jesus durchs Leben ging, war, dass er den Vater tun sah, was der Vater tat, und das tat er dann auch. Konkret sagt uns Jesus in Johannes 17, Vers 18, wie mich der Vater in die Welt gesandt hat, so sende ich euch in die Welt. Es ist für uns also sehr wichtig zu sehen, wie hat denn der Vater den Sohn in die Welt gesandt? Mit einem Terminkalender? Oder einfach, dass er gesagt hat, bleib in meiner Nähe, bleib mit mir verbunden, dann wirst du wissen, was zu tun und auch was zu lassen ist. Was Jesus getan hat, soll sich durch uns fortsetzen. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch in Entsprechung dazu. Es soll sich in uns fortsetzen, weil wir uns von Jesus herkommend verstehen, wie er vom Vater herkam. Anders ausgedrückt, mir ist es wichtig, dass wir als geistlich offene Menschen leben. Geistlich offen sein heißt für mich, für das Reden, für das Wirken des Heiligen Geistes offen zu sein. Oder nochmal anders formuliert, dass ich offen bin, dass wir offen sind für Gottes Gegenwart. Das hat zur Voraussetzung, dass wir damit rechnen, dass er mit uns unterwegs ist. Dass wir damit rechnen und darauf vertrauen, dass er mit uns unterwegs ist. Wir haben eine Vision für unsere Gemeinde. Ein Licht in Dortmund wollen wir sein. Und wir haben darüber ja vieles in der Gemeinde schon getan. Und wir sind ja mit einem ganzen Backen von Ideen auch auf unsere Klausur als Älteste gefahren. Das klang eben schon mal an und ihr erinnert vielleicht den Brief, den wir euch vorgelesen haben. Und noch einmal herzliche Einladung am 27., dem Samstag, 10 bis 12 Uhr, wollen wir darauf nochmal intensiver eingehen. Was mir nur sehr wichtig geworden ist, ein Licht in Dortmund, diese Vision unserer Gemeinde, erfüllt sich für uns nicht derart, dass wir einen Kalender aufstehen und darin steht, was wir wann wie zu tun haben. Diese Vision erfüllt sich für uns darin, dass wir in der Nähe Jesu bleiben. Der Auftrag, Licht in Dortmund zu sein, der ist biblisch solide begründet. Und das ist nicht wenig. Im Gegenteil, das ist alles. Denn das entspringt nicht unserer Fantasie, sondern dem Gebot Jesu. Aber was es für uns konkret und im Einzelnen bedeutet, das ist eine große geistliche Herausforderung. Dass wir erkennen, dass wir dem nachgehen, was Jesus uns vorgibt, was er uns vorgetan hat, das tun, dem folgen, diese Spur aufnehmen, darum geht es. Wir fuhren auf diese Klausur und hatten 55, 57 Rückmeldungen aus der Gemeinde und wir haben euch das ja auch zugesandt und viele von euch haben es ja im Internet auch gelesen. Und wenn du es nicht gelesen hast, lies es mal in Ruhe durch. Ganz viele Rückmeldungen aus unserer Gemeinde. Wir sind dankbar für diese Rückmeldungen, weil sie uns Wichtiges von euch sagen. Aber für uns Älteste wurde auf der Klausur zusammen mit den Diakonatsleitern eins ganz deutlich. Entscheidend war für uns, dass wir im Prozess dieses Wochenendes irgendwann an die Stelle kamen, wo wir sagten, es geht für uns nicht darum, für das Jahr 2011 den Kalender vollzuschreiben, sondern Jesus sagte uns, öffnet eure Hände. Öffnet eure Hände. Und das haben wir dann getan und siehe da, die waren leer. Da war nichts. Aber für mich war diese Klausur so bedeutsam und ist sie nach wie vor. Was mich zutiefst bewegt ist, die leeren Hände bekamen wir mit etwas viel Kostbarerem gefüllt, als wir uns selber hätten ausdenken können. Jesus beschenkte uns, indem er uns etwas in die Hände legte, was uns zu Herzen ging. Das Überwältigen der Gotteserfahrung ist, dass er uns füllt. Dass er gibt, was wir uns selbst nicht nehmen können. Dass er uns so mit dem beschenkt, was nur der Geist Gottes geben kann. Und mir kam der Gedanke, unser Tun im Privaten wie im Gemeindlichen ist oft so anstrengend, weil wir unsere Hände nicht öffnen. Sondern weil wir es in die Hand nehmen. Weil wir ins Werk setzen möchten, was Gott nicht gegeben hat. Wenn er aber gibt, dann ist das an uns, dem nachzutun. Dann ist es für uns auch keine Last, sondern dann ist es Glück. Die Mitteilung des Geistes Gottes in unserem Leben ist ein bewegendes, es ist ein belebendes Geschehen. Alles andere als eine Enttäuschung, sondern wirklich Glückseligkeit. Das Ereignis seiner Gegenwart reicht in die Tiefen unseres Menschseins. Der Heilige Geist ist Gottes Freiheit, uns, mir, dir gegenwärtig zu sein. Gott ist so frei, dir gegenwärtig zu sein. Er wohnt persönlich in dir. Das sagt die Bibel. Und da schauen wir häufig in uns rein und sagen, ja, wo ist er denn? Wo wohnt er denn da? Ich sehe nur Krimskrams. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir eben auf diesen Krimskrams schauen, statt auf den einen Gott, auf den Christus in uns. Dass wir unseren Blick eben nicht, wie eben im Psalm gebetet, wohin richte ich meine Augen? Meine Augen sind auf den Herrn gerichtet, der Himmel und Erde gemacht. Sondern dass wir die Blickrichtung gewandt haben auf unserem Bauchnabel. Die Bibel sagt, Jesus taufte mit dem Heiligen Geist und das wird ausdrücklich herausgestellt im Unterschied zu Johannes dem Täufer, denn der taufte nur mit Wasser. Ja, das bedarf der besonderen Unterstreichung. Das heißt, wenn die Bibel sagt, dass Jesus nicht nur mit Wasser taufte, sondern mit dem Heiligen Geist, dann heißt das für dich Folgendes. Jesus steht dir nicht fordernd gegenüber. Jesus steht dir nicht gegenüber und sagt, pass mal auf, jetzt bist du getauft und jetzt erwarte ich. Hier ist das Programm. Sondern er steht dir mit der schöpferischen Kraft seines Geistes in deinem Leben drin. Nicht gegenüber, sondern in dir drin. Durch den Heiligen Geist sind wir mit dieser Kraft Gottes hineingenommen in die Einheit von Vater und Sohn. Und das ist bei uns natürlich eine Einheit in Verschiedenheit. Wir sind nicht wie Jesus, Gottes Sohn, bezeugt durch den Heiligen Geist, wie das Jesus Christus war und wie wir das bald Weihnachten feiern. Und doch sind wir auch mit Jesus eins. Eins in aller Verschiedenheit. Keine Identität mit Christus, aber ein tatsächliches Zusammenleben. Der Heilige Geist in unserem Leben, er ist es, der uns beschenkt, der uns erleuchtet, der uns Gewissheit gibt. Ich mache es an einem Beispiel deutlich. Ich hatte gesagt, Johannes geht immer diesen Wundergeschichten Jesu nach. Und das erste große Wunder ist das Weinwunder zu Kana. Und da sagt die Maria, als der Wein ausgegangen ist und da stand nur noch Wasser rum, da sagt ja die Maria, aber die haben jetzt keinen Wein mehr, jetzt tu mal was. Und Jesus sagt, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Ich tue noch gar nicht was, wenn du mir sagst, ich soll das tun. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir können mit unseren Gebeten zu Jesus kommen und sagen, Herr, wir hätten gerne dies und wir hätten das und das und das und das. Und das hätten wir alles gegeben. Aber wie Maria sagt uns Jesus, weil du mir das sagst, tue ich das noch lange nicht. Sondern ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Und das war bei dem Weinwunder Folgendes. Maria lässt dann ab von Jesus und sagt den Dienern, was er euch sagt, das tut. Und dann sagt Jesus, ohne eine Erklärung, füllt diese Krüge mit Wasser. Weil Jesus wusste, in diesem Moment wusste, es ist Zeit für das erste entscheidend große Wunder in Kana. Das meint es, wenn Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das stand, bin ich überzeugt, nicht in Jesu Kalender drin. Heute gehe ich Kana, Hochzeit feiern und dann geht der Wein aus und ich mache ein Wunder. Nein, Jesus wusste es, weil er mit dem Vater im Himmel verbunden war, weil diese Nähe so klar war, dass Jesus in meinen Worten gesprochen einen Verarbeitungszeitraum brauchte, um zu hören, ob der Impuls seiner Mutter mit dem Impuls Gottes übereinstimmte. Und dann hat er es getan. Mit geöffneten Händen zugreifen. Meine nächste Überschrift ist ja für uns ein bisschen paradox. Wie kann man mit geöffneten Händen zugreifen? Man kann ja nur mit geschlossenen oder mit sich schließenden Händen greifen. Aber ich denke, wir müssen das lernen, dieses Geheimnis des Glaubens, dass wir mit geöffneten Händen zugreifen. Wo unsere Hände leer sind, da sind sie reich beschenkt. Vielleicht haben wir Angst davor, vor Entfremdung, dass der Heilige Geist etwas mit uns macht, was wir gar nicht wollen. Diese Angst ist völlig unbegründet. Sondern wir hören Vers 19, ich kann nichts von mir aus tun und deshalb tue ich das, was ich den Vater tun sehe. Wir hören ganz anders, sehr häufig hören wir, ich kann nichts von mir aus tun und deshalb bin ich ein Nichts. Und das ist nicht wahr. Es ist wahr, dass wir von uns aus nichts tun können. Es ist aber auch wahr, dass wir alles tun können, wenn wir dem folgen, was Gott tut. Das genaue Gegenteil dieser Entmutigung ist also der Fall. Wir leben erst dann, wenn wir spüren, wozu er uns berufen hat, wozu wir gerufen sind. Und das ist in die Gemeinschaft mit ihm, die sich darin ausdrückt, dass wir Jesus am Berg sehen. Das Grundgefühl ist, dass wir von einer Liebe getragen sind, die alles in unserem Leben begründet, obwohl wir sie selber nicht begründen können, warum Gott uns so liebt. Diese Liebe Gottes erklärt uns alles, macht alles klar, obwohl diese Liebe Gottes wiederum nicht zu erklären ist. Unsere Nähe zum Vater wächst aus dieser Nähe zum Herrn Jesus Christus. Und das bedeutet, letzter Gedanke, die Zukunft, vorletzter, die Zukunft hat schon begonnen. Wir feiern heute den Ewigkeitssonntag, das sucht ich. Und das heißt, Ewigkeitssonntag verbinden wir, heute Ewigkeit kommt. Bleiben wir hier sitzen, warten, ob sie kommt. Aber Jesus sagt uns das so nicht, sondern Jesus sagt, der Himmel wartet auf dich, nicht jenseits der Todesmarke, sondern der Himmel, die Gegenwart, die Nähe Gottes berührt die Erde, auf der du heute stehst, schon jetzt. In dem Vers 25 lesen wir, Amen, ich versichere euch, die Stunde kommt, ja, sie ist schon da, dass die Toten die Stimme des Gottessohnes hören werden und wer sie hört, wird leben. Die Toten hören die Stimme des Gottessohnes. Wer sind die Toten? Überraschung, das sind wir. Für Johannes sind nämlich alle, die sich nicht auf Jesus Christus einlassen und verlassen, sind schon tot. Aber die Toten, die die Stimme des Gottes hören, das geschieht jetzt. Wer sie hört, wird darum leben. Jetzt leben. Der Himmel wartet nicht jenseits der Todesmarke im Irgendwo auf uns, sondern er berührt schon jetzt die Erde. Jesu Verheißung, das Leben zu geben, ist schon jetzt in dieser Gegenwart zum Greifen nah. Ihr Lieben, nichts ist unsinniger als die dauernde Verschiebung der Wahrheit auf die Zukunft. Wenn wir sagen, ja, das Leben kommt erst noch, das Leben in der Gemeinschaft mit Gott irgendwann, dann nach dem Tod, dann kommt es. Das ist die Verschiebung der Wahrheit des Geistes Gottes in unserem Leben jetzt. Verschieben wir die Wahrheit, die Zusage Jesu nicht auf unbestimmte Zukunft, sondern erneuern wir uns, bekehren wir uns, kehren wir um. In den Glauben, dass der Vater durch den Geist jetzt schon in dir lebt. Entweder wir leben jetzt oder wir warten umsonst. Jesus sagt, Markus 1,15, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Es ist zum Greifen nah. Streck deine Hand aus. Es ist zum Greifen nah. Jesus in dir. Greif zu. Das ist, was Jesus sagt. Ich tue, ich ergreife, was ich Gott tun sehe. Und wir ergreifen, was wir Jesus an uns tun sehen. Wir nehmen also Gottes Zusage für uns ernst. Wir nehmen sie für uns nicht nur ernst, sondern wir nehmen es aktiv in Anspruch. Und das verändert unser Leben. Gott schiebt das Heil nicht auf die lange Bank. Finde den Mut, die Wahrheit zu ergreifen, um die du längst weißt und die wir bereits sehen können. Zieh die Rollos hoch und lass das Licht des Vaters in dein Leben einfluten. Wir halten die Rollos geschlossen, weil wir nicht damit rechnen, dass draußen die Sonne scheint. Die Bibel sagt, tot ist, und das sagt uns Johannes in diesem Text, tot ist, wer Gott aus den Augen verloren hat, der ist schon tot. Aber wer ihn erkannt hat, Wer den Geist Gottes in sein Leben hineinlässt, der hat schon jetzt ewiges Leben. Das führt mich zum letzten, jeder Atemzug ein Dank. Ich habe eine kleine Übung dafür mitgebracht. Der Heilige Geist ist nichts, woran wir glauben sollen, sondern der Heilige Geist ist tragende Wirklichkeit und Kraft unserer Gemeinschaft mit dem Vater. Das ist ein Unterschied, ob ich an etwas einfach nur glaube und sage, ja, ja, oder ob ich es als tragende Wirklichkeit meines Lebens und der Kraft meiner Gemeinschaft mit dem Vater in Anspruch nehme. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und das bedeutet, meine kleine Übung, vielleicht fangen wir ganz einfach an, um dieses Geheimnis, diese Wahrheit zu erfassen. Setz dich hin, in diesem Augenblick, Totensonntag. Und was fällt dir auf? Meistens entgeht uns, dass wir atmen. Da sitzen wir und atmen und merken es nicht. Aber jeder Atemzug kann ein Dank an den Vater sein. Ich mache es so, ich atme ein und bete, mein Gott. Ich halte den Atem ein wenig an, atme aus und spreche währenddessen, ich danke dir. Und indem ich dies übe, wird mir bewusst, jeder Atemzug meines Lebens, der dieses Augenblicks, wird niemals wiederkommen. Und der qualitative Unterschied eines Lebens mit Gott und ohne Gott ist, dass ich mir dessen bewusst bin. Dieser Atemzug, mein Gott, ist sein Geschenk an mich. Ich danke dir. Kein Atemzug kehrt jemals wieder. Und das macht jeden Augenblick so wertvoll. Aber vielleicht ist es bei uns so, und du kennst das, mag sein. Jeder Atemzug unseres Lebens kann ein Dank sein. Jeder Atemzug kann aber auch wie ein Gift wirken, dass wir Zug um Zug wie Kokain einziehen, das uns betäubt. Und das ist das Gift fortschreitender Hoffnungslosigkeit, von endloser Angst immer weiter ins eigene Agieren getrieben. Bloß nicht innehalten, immer stürmen, keine Ahnung wohin, Hauptsache weg. Das ist die Angst vor dem Tod. Dann stürmen wir durchs Leben, weil wir glauben, dadurch dem Tod ausweichen zu können, aber mit jedem Atemzug kommen wir ihm näher. Wir haben Angst vor der Auslöschung, vor dem Vergessensein, und so treiben wir als Menschen zu ganz bizarre Träumen nach vorne. Andere Menschen lassen sich verleiten zu schrecklichen Verbrechen oder zu abgrundtiefer Gedankenlosigkeit und wieder andere zu immer größeren Leistungen. Lateinisch bedeutet Sterben defunctus, das heißt also dysfunktional, abgewirtschaftet, erledigt, abgetan, überflüssig. Die absolute Alternative zu diesem Überflüssigsein ist unsere Umprägung durch Vertrauen. Und Vertrauen gewinnen wir, indem wir tun, was wir Jesus tun sehen. Vertrauen gewinnst du, indem du deinen Alltag darauf ausrichtest, zu sehen, was tut der Herr, was kann ich in meiner Wirklichkeit erkennen und wie soll ich jetzt darauf reagieren. Schreiben wir darum unsere Terminkalender nicht immer weiter voll, sondern werden wir etwas schlichter, bescheidener, demütiger. Bitten wir Gott, Herr, zeig mir den Weg, den wir gehen sollen.
Stehen wir auf zum Lobpreis, Herr, ich möchte vorher kurz beten. Gott, ich finde das sehr viele bewegende Gedanken. Es bewegt mich, dass wir uns verlieren können in unsere Aktivitäten und deine Nähe verlieren. Es bewegt mich, dass wir dich suchen sollen und können. Es bewegt mich, dass wir meinen, was für dich zu tun, bei dir zu sein, aber sind eigentlich ganz weit weg. Ich bitte für diese Anbetungszeit jetzt, dass jeder Einzelne die Gedanken, die sie oder ihn bewegt hat, dass er das reflektieren kann, verarbeiten kann in Musik, in den Texten. Und hilf uns nicht, um uns zu drehen, sondern auf dich zu schauen. Zu sehen, dass du ein großer Gott bist. Amen.
Thank you.
Geht so leicht verloren. Und wie Anna sagt, ich finde es ein bisschen beängstigend, manchmal loszulassen, mit offenen Händen durch das Leben zu gehen. Hilf uns, diese Angst zu überwinden und zu dir zu kommen und richtig darauf aufmerksam zu sein. Wo tust du was? Was tust du in meinem Leben? Wo willst du mich haben? Hilf uns zu lernen, dich zu sehen. Das letzte Lied. Keinen Ort, wo ich lieber wäre. Das ist zwar manchmal beängstigend, von unseren Sachen loszulassen, aber es ist auch schön. Da, wo wir landen, ist bei Jesus.
Bei dir in deinem Arm.
Gleich ist der Gottesdienst beendet. Wir haben viele Gedanken gehört. Wer sich gedrängt fühlt, hat auch heute Morgen die Möglichkeit, und ich möchte eine herzliche Einladung dazu aussprechen, nach vorne zu kommen. Hier kann gebetet werden noch. Es sind Mitarbeiter dort, die mit Ihnen beten, mit Ihnen Dank sagen für das, was Gott getan hat. Aber auch mit allen Sorgen können Sie nach vorne kommen. Es wird gebetet für Sie, mit Ihnen. Herzliche Einladung dazu. Ich möchte dann auch noch einladen, hier hinten noch zu verweilen. Im Foyer gibt es Kaffee und Tee. Nutzen Sie die Gelegenheit, nochmal über das Gehörte zu sprechen oder auch über anderes. Herzliche Einladung dazu. Ich möchte uns jetzt alle unter den Segen Gottes stellen. Ich möchte, dass Sie aufstehen, und wir wollen auch Living Room, unsere Jugendgruppe, nochmal unter deinen Segen stellen, Herr Jesus Christus. Wir bitten dich, segne und behüte sie, wenn sie heute Nachmittag nach Hause fahren. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass alles klar geht. Bewahre du sie, Herr, mit deiner starken Hand. Und uns, die wir hier sind, möchte ich unter den Segen Gottes stellen. Der Gott des Friedens heilige euch ganz und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus, unser Herr, kommt. Die Gnade Jesu Christi, unseres Herrn, sei mit euch. Amen. Gott befohlen.